was, Hase? Der leckerste Podcast der Welt. Mit Cornelia Poletto und Dennis Willens.
Ja, das sind wir.
Moin, moin, Hase.
Moin, Giorno, wie du so schön sagst. Ich kann heute mit meiner Stimme Werbung für Whisky machen. Geil, ne? Vom Segeln. Einfach mit nach Hause gebracht. Eine wunderschöne Erkältung. Ein Traum, ich sag's euch. Aber wir haben heute wieder eine tolle Sendung geplant, nämlich mit einem Live-Gast. Seit mehr als 25 Jahren ist er Küchenchef im Jakobsrestaurant in der Hamburger Elbchaussee. Er hatte es also nicht weit zu uns. Ihr kennt ihn natürlich auch von der ZDF-Küchenschlacht. Wir sind stolz, dass uns heute ein großer Name der französischen Gourmet-Küche besucht. Hier ist Thomas Martin. Herzlich willkommen.
Hallo, ich freue mich sehr.
Hallo, Thomas.
Danke für die Einladung.
Ja, wir freuen uns riesig.
Ja, super, dass du dich losreißen konntest. Ist gerade viel los bei euch?
Ich musste mich gar nicht losreisen, weil ich war 2 Wochen in Urlaub und bin noch in Urlaub. Wir haben grundsätzlich gut zu tun, es war ein guter Sommer auch, ja. Wir konnten auf der Terrasse ein bisschen was abgreifen und es war eigentlich ein sehr gutes Jahr. Aber wie gesagt, ich habe bis 2 Wochen abschalten können und bin gestern gelandet, gestern Abend und jetzt heute hier bei euch. Freue mich sehr.
Wunderbar. Du warst, da dürfen wir verraten, haben wir eben schon drüber gesprochen, in Istanbul.
Großartige, genau.
Großartige Stadt, ne?
Ja, war super spannend. Wir waren 2 Wochen da und ich wusste nicht, also ich war erst unsicher, 2 Wochen so ein bisschen lang in so einer großen Metropole, aber ich hätte noch eine Woche dranhängen können. Also es war richtig klasse. Also aus kulinarischer Sicht war es sehr, sehr spannend. Wir haben gute Restaurants besucht und ich war begeistert von dem Stil in den Küchen, die als sehr viel auch mit ihren regionalen Produkten arbeiten und dann aber ganz moderne Dinge draus machen und ganz engen Bezug haben eben zu ihrer Basisküche, ja. Und das war ganz spannend für mich als Koch natürlich. Und dann die Stadt selber total pulsierend und so unterschiedliche Menschen und unheimlich gastfreundlich. Also ich war richtig begeistert. Und meine Frau natürlich auch.
Was auch schon.
Ja, und wir können natürlich noch ein Geheimnis verraten, weil Thomas hat mir nämlich zwischendurch eine WhatsApp geschickt. Da gibt es auch einen richtig coolen Schuhladen und der heißt Poletto.
Quatsch.
Ja?
Es gibt einen. Ist das irgendein entfernter Verwandter? Oder?
Nein, ich weiß das tatsächlich, dass es diese Marke, Firma gibt. Es ist ein italienischer Schuhhersteller. Also ich meine, wenn jemand Schuhe kann, dann die Italiener. Und heißt zufälligerweise Poletto. Ich liebe auch Schuhe. Da werde ich immer schwach, weil ich sage mal, die gehen auch zu Jeans. Und Schuhe passen auch immer. Also auch wenn man mal so mal dicker und mal dünner ist,
ja, klar, ich mein,
ist das egal.
Wer kennt ihn nicht, den berühmten Poletto-Pantoffel?
Ja, genau.
Und in bester Lage, ne? Also das ist ein Stadtteil, die Stadttasche heißt der, und das in bester Lage war das Schuhgeschäft.
Ja.
Poletto.
Ich glaube, ich muss mich mal mit denen in Verbindung setzen.
Dringend, solltest du. Jetzt schnacken wir aber nochmal ganz kurz über Wein, denn wir haben ja einen großartigen aktuellen Podcast-Partner.
Werbung.
Ja, Weine sind was Großartiges. Wir haben in Deutschland eine herausragende Qualität an Weinen, dank unserer Spitzenwinzerinnen und Winzer. Es gibt Weine zu jedem Anlass. Und wenn ich jedem Anlass sage, dann meine ich auch das wirklich so. Ich habe mich nämlich schon in Situationen gefunden, da hatte ich echt richtig Lust auf Wein, musste aber anschließend irgendwie zum Job oder mich hinters Lenkrad setzen mehrere Stunden oder ich hatte mir allgemein mal wieder meine alkoholfreie Phase verordnet. Wie gut, dass es auch dafür, Conny, die passenden Weine und Sekte gibt, ne?
Ja, also mir geht es genauso. Wir haben ja vorher schon drüber gesprochen. Es ist einfach in unserer Branche so, die ist sehr weinlastig. Also ein guter Koch sollte auch Ahnung von Wein haben, ist jedenfalls meine Meinung. Aber man muss ab und zu Reset-Taste drücken und wirklich mal ein bisschen runterfahren. Und da sind natürlich die alkoholarmen Weine eine ganz großartige Alternative.
Ganz genau. Ne? Da haben ja auch bestimmt viele schon von alkoholfreiem Sekt gehört. Aber natürlich gibt es auch alkoholfreien Wein. Der wird hergestellt wie herkömmlicher Wein mit Alkohol. Ihm wird allerdings anschließend per Vakuumdestillation der Alkohol schonend wieder entzogen. Er durchläuft also die gleichen Entwicklungsstufen wie normaler Wein und enthält auch nach der Alkoholreduktion viele der ursprünglichen Aromastoffe, nur eben kaum Alkohol. Und du hast gerade schon das richtige Wort gesagt, nämlich eigentlich alkoholfrei ist ein bisschen beschönigt. Er enthält kaum Alkohol. Wann spricht man von alkoholfreiem Wein?
Also maximal 0,5%, genau, darf er haben. Und ich glaube, das ist als Alternative zum Wein natürlich nicht für jemanden, der gar keinen Alkohol genießen darf. Auf jeden Fall für eine Zeit lang mal was anderes.
Durchaus.
Mit Geschmack. Und auch Thomas, du hast es gerade gesagt, eben auch so begleitend zum Essen. Also das finde ich eben auch immer schön, dass man so ein bisschen was mit Geschmack auch zum Essen hat und das ein bisschen aufeinander abgestimmt ist. Und
ist eine schöne Alternative eben auch zu Tees oder zu anderen alkoholfreien Varianten, dass man in so einem Menü ruhig mal auch einen alkoholfreien Wein oder alkoholarmen Wein einfügt, finde ich gar nicht verkehrt.
Und alle denen, die jetzt sagen, wieso, schmeckt doch eh nur nach Traubensaft, eben nicht. Es schmeckt wirklich auch nach Wein. Es ist nicht reiner Traubensaft oder so, er wird hier hergestellt wie Wein.
Ja, und hat auch oft eine knackige Säure, daher eben auch schön als Begleitung zum Essen und eben nicht so ganz pur, das vielleicht eher weniger.
Also das ist mal eine gute Nachricht, wer bewusst auf Alkohol verzichten möchte, hat mit alkoholfreien oder reduzierten Weinen und Sekten eine gute Alternative. Mehr zum Thema könnt ihr auf der Webseite deutscheweine.de lesen oder auch im Podcast des Deutschen Weininstituts hören. Wir verlinken euch das Ganze in unseren Shownotes. Habt ihr die auch im Angebot, Thomas?
Alkoholfreie Weine? Ja, haben wir alkoholfreie Weine, aber auch andere Alternativen, alkoholfreie Alternativen begleiten zum Menü. Aber wir haben keine feste alkoholfreie Menübegleitung, die wird dann individuell zusammengestellt.
Es gibt ja auch ganz hochwertige Säfte, hatten wir in Österreich, in der Steiermark zum Beispiel, hatten wir auch jemanden dabei, der keinen Alkohol getrunken hat. Das sind ja richtige Gourmet-Säfte.
Ja, und das hat eben nicht, weil bei Saft denkt man immer an viel Süße und es gibt wirklich auch trockene Alternativen auf Fruchtbasis. Fruchtsecco zum Beispiel, auch sehr, sehr erfrischend, sehr schön auch zum Aperitif zum Beispiel. Also da gibt's und was
oder eben alkoholfreie Gins oder die Bitters, die sind immer schöne Alternativen auch.
Also ein Leben ohne Alkohol geht auch.
Ja. Definitiv.
Ich meine, wir sind ja so oder so immer lustig, egal ob mit oder
ohne. Übrigens hatte ich gerade in diesem Urlaub in der Türkei auch viele türkische Weine probiert. Die haben ja auch doch reichlich Weinregionen und ich war überrascht. Ja, da ist allerdings Alkohol drin gewesen.
Ja, ich war gerade in Kroatien, habe auch viele kroatische Weine gemacht. Ich war überrascht, aber nicht im positiven Sinne.
Also da waren wirklich gute Weine auch dabei. Ja, aber es ist natürlich, man muss natürlich auch wissen, da ist nicht so eine lange Tradition wie jetzt in Frankreich oder in Italien. Ja, aber die Weine haben Spaß gemacht. Macht, ja.
Du hast doch auch eine Lieblingsweinwirtschaft, der kleine Jakob, oder? Wenn ich das richtig recherchiert habe.
Ja genau, da bin ich jeden Abend. Nein, ich bin ganz glücklich, weil wir jetzt seit geraumer Zeit, nämlich seit etwa 3 Monaten, haben wir die Weinwirtschaft geöffnet. Also das Jakob ist ja direkt in Nienstedten mit Blick auf die Elbe und gegenüber ist die Weinwirtschaft, das kleine Jakob. Und das war jetzt eine längere Zeit geschlossen. Und jetzt haben wir wieder aufgemacht und haben, es ist im Grunde wie damals, also eine sehr erfolgreiche Wirtschaft immer gewesen und wir haben die Einrichtung bewusst genauso gelassen wie damals und es ist einfach eine Weinwirtschaft, wo du österreichische Küche genießen kannst mit natürlich so Klassikern, ist klar, aber alle auch so ein bisschen, so wie Wirtshaus gemacht, ja, also jetzt nicht ambitioniert schick, sondern einfach echt Wirtshaus. Da kannst du so einkehren, hinten jetzt im Garten oder vorne, ist echt gut, echte, ehrliche Wirtshausküche, österreichisches Thema.
Du bist ja sehr lange Küchenchef, schon in einem echten Traditionsladen, dem Jakob in Hamburg an der Elbchaussee. Wer den nicht kennt oder dieses Haus, dieses Hotel, beschreib mal kurz den Laden.
Ja, das Louis C. Jakob ist schon sehr lange Bestand. Es ist ein traditionelles Haus oder ein Traditionshaus, was es schon sehr, sehr lange gibt. Es wurde renoviert, sage ich mal, 1992, 93 wurde es komplett renoviert und dann wieder zu neuem Leben erweckt. Und das Jakob ist einfach ein wunderschönes Haus mit der Tradition seit 1791. Wir haben einen tollen Eiskeller, wir haben diese berühmte Lindenterrasse, die, wenn du da sitzt im Sommer, eine Jakobshorte isst.
Da war ich übrigens vor 2 Tagen.
Ja.
Ja, weil ich war nämlich in den Holmer Sandbergen zum Wandern mit unserem neuen Hundebaby. Und Wandern ist jetzt übertrieben, also ich bin ein bisschen spazieren gegangen und da gab es irgendwie nicht so was Schönes zum Einkehren und dann habe ich sofort gesagt, ich brauche immer ein Ziel und dann sind wir nach dem Spaziergang auf diese wunderschöne Lindenterrasse.
Das ist einfach toll, wenn du da sitzt und runterblickst auf die Elbe und es ist einfach wunderschön, unter den Linden zu sitzen. Es ist immer angenehm, schattiges Plätzchen.
Ja.
Und das ist die Lindenterrasse und dann haben wir natürlich noch wunderschöne Zimmer und dieses tolle Jakobsrestaurant, die Veranstaltungsräumlichkeiten. Das Jakob ist einfach ein Haus, was gewachsen ist, was ganz viel Bestand hat eben auch und eine zeitlose Eleganz. Mhm. Das sind die Zimmer und auch das Haus selbst, du kennst es ja, Cornelia, das ist eine zeitlose Eleganz und ich bin schon ewig lange da.
Ja, du bist, 1997, das war das Jahr, da kann ich mich noch dran erinnern, da war Michael Jackson in Kiel. Da ist Michael Jackson auf seiner History-Tour in Kiel auf dem Nordmarkt-Sportfeld aufgetreten.
Michael Jackson natürlich im Publikum. Kiel und Thomas Martin im Jakob.
Ja, genau. Also nee, nur daher weiß ich, was das für eine irre lange Zeitspanne ist. Ne? Da muss man ja, Thomas, eine Menge richtig gemacht haben, oder?
Ja, erstmal war das ja so, dass ich, als ich 97 im Jakob anfing oder in die Gespräche kam, ich habe das Haus gesehen, habe mich sofort in das Haus verliebt, weil ich ja so eine ziemlich klassische Ausbildung hinter mir hatte. Ich habe bei großen Chefs gelernt, habe die französische Küche eben eingesaugt und wie so ein Schwamm aufgenommen. Und das habe ich im Jakob sofort gesehen. Ich habe dieses Restaurant gesehen und war mir sofort klar, da musst du anfangen. Und dass ich dann so lange hier bin, das hätte ich jetzt irgendwie am Anfang nicht gedacht. Aber es ist einfach so, ich fühle mich da zu Hause. Das ist meine Bühne, das ist meine Basis auch und ich liebe dieses Haus total. Ich habe mich da auch ja entwickelt. Ich habe meine persönlichen Höhen und Tiefen auch im Bereich Kochen ja auch erlebt. Ne? Du bist ja in einer langen Laufbahn, kochst ja nicht immer das Gleiche, sondern du hast eben auch Phasen, wo du dich vielleicht auch von der Mode mal leiten lässt oder von Einflüssen. Und ich habe eigentlich dann letztendlich immer meinen Stil dann doch gefunden. Der ist sehr, sehr klar und klassisch und Geschmack, Soße, ein Hauptprodukt braucht es auch noch, aber weniger ist mehr.
Was war deine schlimmste Kreation, dein größter Fauxpas in der Küche? Also ich hab sofort ein Gericht im Kopf, was voll daneben war.
Echt?
Hast du sowas?
Ein Gericht von mir, was voll daneben war? Ich hatte mal eine kurze Phase, da habe ich eben, bin ich aufgesprungen auf die ganzen Cremes, Gels und Gelees und da habe ich einfach eine Kombination gehabt, die war schon sehr krass. Aber ich glaube, mir fällt eine ein, genau. Die fand ich super, aber die Gäste nicht. Und zwar habe ich einfach mal, ihr kennt ja Fish and Chips und oder ja. Fish and Chip und ihr kennt, Fisch kann man ja panieren. Und ich hatte ein Gericht, da habe ich Seezungenfilet paniert, habe dazu eine tolle Sauce Tartar gemacht und habe auch ein bisschen Trüffel eingebaut. Aber eigentlich ging es um diese gebackene Seezunge, der Sauce Tartar. Das war ein relativ modernes Gericht, auch von der Zusammenstellung letztendlich auf dem Teller. Die Gäste haben sich verstanden, wie kann man nur eine Seezunge, ja, Backfisch, wie kannst du im Jakob Backfisch mit Remouladensauce? Das war jetzt keine Seezunge mehr, das war auch keine Backfisch. Sauce Tartar mehr, sondern es war ein Backfisch mit Remouladensoße. Ja, habe ich dann schnell von der Karte genommen. Also irgendwo hat es auch seine Grenzen, genauso wie ich auch mal eine Rinderroulade in mein Menü eingebaut habe. Eine kleine, feine, mit einer tollen Soße, weil ich gedacht habe, ja, ursprüngliche Küchen musst du ja auch mal ein bisschen hervorheben. Und da habe ich eine kleine Rinderroulade gemacht, ganz normal, wie man sie auch herstellt, aber eben fein und klein. Tolle Soße, es war ein perfektes Gericht eigentlich. Es ging auch nach hinten los. So, das waren also zwei Sachen, die ging nicht, war nicht so gut, aber in mittlerweile 27 Jahren kann man doch mal zwei kleine Fehler machen.
Absolut, absolut.
Du, über deinen hast du schon ein paar Mal berichtet.
Ja, ich weiß.
Oder hast du noch einen auf Lager?
Nein, Stubenküken und Kaviar.
Genau, das stimmt.
Eine krass schlechte Kombination. Aber habe ich auch irgendwie gedacht, so Stubenküken ist so was typisches Hamburgisches und dann diese Kaviar dazu, völlig übertrieben, so ein Luxus-Doofgericht. Aber passiert. Aber ich muss noch einen habe ich noch. Ich werde das nie vergessen. Ich bin ja 96 nach Hamburg gekommen, habe dann nach langem Kampf mich in das Herz von Anna serviert, weil Anna wollte mich ja nicht sofort in ihrer Küche haben, damals Anna Sebastiano, und Service gemacht. Und mein Vater hat uns eingeladen ins Jakob zu seinem Geburtstag. Das war im April 97 und das war für mich, das war so.
Da warst du schon da.
War ich gerade da.
Das war so besonders. Also dieses Restaurant, das war so, als würde man zu Alain Ducasse irgendwie nach Monaco gehen. Das war schon etwas. Also das Jakob war plötzlich einfach der Hotspot. Also da hatten Scherer und ein Le Canard und wie die alle hießen, hatten plötzlich nichts mehr zu sagen. Man ging einfach ins Jakob. Das war schon, also da hast du einen ziemlichen Aufschlag hingelegt. Und,
genau, und das ging über Jahre und wir haben es jetzt ja ein bisschen verändert. Also nach Corona haben wir uns ein bisschen aufgelockert. Das Jakob ist, oder das Jakobs Restaurant ist ein bisschen lockerer geworden. Nicht nur ein bisschen, sondern ganz deutlich. Und du kannst sehr entspannt essen, auch nur einen Gang. Man muss nicht mehr das große Kino haben, sondern man kann auch entspannt essen. Und immer noch meine Handschrift, ganz klar, klare Handschrift zu erkennen, auch auf den Tellern. Und du kannst wunderbar essen, entspannten Abend da verbringen. Aber es war schon eine verrückte Zeit, so die ersten Jahre, das war schon krass, ja, weil es war auch eine andere Zeit. die Küche, die ich damals mitgebracht habe, die war schon besonders. So dieses Produkt und mit der Soße, und das hatte sich schon abgehoben von dem, was in der Zeit in Hamburg serviert wurde. Und deswegen ist das Jakob so eben so emporgekommen, und das war schon krass. Und ich wollte das vorhin sagen, weil meine Küche ist ja dann, irgendwann hat man sich verändert und ist moderner geworden, und letzten Endes bin ich wieder da, wo ich früher war. Klare Küche, klare Linien, das ist in der Mode oftmals so, genauso wie in der Kulinarik.
Mhm. Ja, diese Kombination war einfach auch, also Thomas als wirklich unglaublich guter Chef, aber dann eben auch Henrik Thoma als dieser grandiose Sommelier, der einfach, also das Paket so komplett gemacht hat. Also das war einfach schon sehr, sehr neu, großartig. Also das hatte so ein bisschen was von wirklich Großstadt-Flair.
Auf deiner Homepage steht, da zitiere ich dich mal, ich folge nicht jedem Trend, greife aber aktuelle Strömungen auf und entwickle daraus eben mein Stil. Aber wo trennst du denn Trend und Strömung?
Ja, also ich höre natürlich, ich gehe mit offenen Ohren durch die Landschaft, ne? Und genauso, oder mit offenen Augen, mit beidem.
Am besten mit beidem.
Macht Sinn, ja. Ich versuche mich natürlich immer weiterzuentwickeln. Ich habe eine ganz klare Handschrift, aber trotzdem musst du natürlich gucken, dass du auch immer wieder, ob es die Tellersprache ist oder die Art, wie du Dinge von den Techniken her machst, dich weiterentwickelst. Also Stillstand geht natürlich nicht, wenn das die Frage ist. Mhm. Da versuche ich schon, im Thema zu bleiben.
Ne, jeder entwickelt, also jeder gute Chef entwickelt im Laufe der Jahre einfach seine eigene Handschrift und somit auch seine Signatures. Und mir geht es auch so, wir holen natürlich immer zu unterschiedlichen Jahreszeiten auch wieder Klassiker raus, wo wir dann wirklich nochmal auseinandernehmen und denken so, hey, kann man da noch irgendwie mal so einen kleinen neuen Twist reinbringen? Was kann man irgendwie, das sind ja Gerichte, deswegen kommen ja die Gäste.
Ja, klar.
Und das mit einer Eleganz hinzubekommen, ist, glaube ich, ja auch die Kunst, und nicht stehen zu bleiben.
Gerade das Team ist ja auch ein wichtiger Bestandteil, ne? Also ohne das Team läuft es nicht. Also ich höre immer wieder auf meine jungen Sous-Chefs oder auf meine jungen Köchinnen, die mir auch Ideen geben. Und ich sorge aber dafür, dass das Ganze auf dem Teppich bleibt. Ja? Also sonst geht es wirklich in die falsche Richtung.
Und dann erkennst du deine eigene Küche irgendwann nicht wieder.
Genau. Ja, und deswegen ist es wichtig, dass du eine gewisse Erfahrung hast auch und deine Handschrift hast. Eine klare Aussage von deinem Küchenstil. Aber die Weiterentwicklung geht auch nur mit den jungen Kollegen, die wir alle in unseren Küchen auch haben. Und auch viel selbst Weiterentwicklung, klar, durch Essen gehen und aber viel eben durch die jungen Mitarbeiter.
Und da hast du auch was auf deiner Homepage, was mich sehr beeindruckt hat. Du hast so eine Art Medaillenspiegel da, was du schon alles erreicht hast, sagst aber gleichzeitig, die größten Erfolge sind immer auch zuerst Teamarbeit. Ich danke meinen Köchinnen und Köchen, den Auszubildenden, Crews in der Küche und Service für das gemeinsam Erreichte. Das fand ich ausgesprochen toll.
Also für mich war das immer wichtig, dass das Team gleichen Bestandteil hat wie ich selbst, genauso wie der Spüler. Das ist alles, gehört alles dazu. Jeder hat einen kleinen Teil zu spielen, und ich bin immer sehr wertschätzend gewesen. Nicht in den ersten 2-3 Jahren, da war ich sehr ehrgeizig, ich war auch noch jung und wollte immer alles und wollte alles selbst machen und habe keinem vertraut und so. Und das hat sich natürlich schnell geändert, und du lernst einfach auch zu führen. Das geht nicht von heute auf morgen. Nee. Das geht auch nicht einfach mit einer Schulung und dann kannst du, sondern du musst es lernen und begreifen. Und das habe ich im Laufe der Jahre natürlich festgestellt. Und der einzig richtige Weg ist wertschätzend, höflich und immer auch machen lassen, abgeben. Also all diese Punkte, die musst du einfach machen, und dann wirst du auch Erfolg haben. Und das Team war mir immer wichtig. Und ein harmonischer Umgang mit den Mitarbeitern und Zusammenarbeiten ist, eine harmonische Zusammenarbeit ist mir immer wichtig gewesen.
Du bist ja so ein, man verortet dich ganz klar nach Hamburg, aber eigentlich bist du Mannheimer. Und hast aber der Ausgangspunkt deiner Karriere ist ja schon Hamburg gewesen mit dem Anglo-German Club.
Ja, genau. Ne? Ich habe im Anglo-German Club gelernt in Hamburg. Das ist eigentlich Zufall, dass ich wieder nach Hamburg kam. Ich habe in Hamburg gelernt und bin dann auf Reisen gegangen. Ich war bei großen Chefs, eben auch bei Eckhard Witzigmann unter anderem. Ich bin ja ein Witzigmann-Schüler, kann man noch so sagen. Und du bist ja eine Winkler-Schülerin, Conny. Ja, ne? Also wir haben so zwei große Chefs gehabt, die uns auch sicherlich geprägt haben. Und und bin dann irgendwann halt doch wieder in Hamburg gelandet.
Ich war genau, vorher, es ging eigentlich immer hin und her, darauf wollte ich auch hinaus. Ja, ne? Das ist du immer gehst Norden, ja, Süden, Norden, Süden, Norden, Süden.
Ja, genau, genau. Und jetzt bin ich dann hier hängen geblieben und ich liebe diese Stadt total. Also ich bin im Herzen bin ich zwar Kurpfälzer und wenn jetzt hier einer am Tisch sitzen würde, der Dialekt spricht, ich würde sofort in meinen Dialekt zurückfallen. Also im Herzen bin ich Kurpfälzer, aber ich liebe Hamburg, ich bin in Hamburg zu Hause und als ich damals hierher kam, die Alster, die Elbe, als ich das alles gesehen habe, war alles klar, hier möchte ich sein und dann ja, bin ich bis heute hier geblieben.
Ja. Witzig, weil normalerweise verortet man ja so ein bisschen die tolle Küche schon auch runter in den Süden und spricht manchmal vom norddeutschen Ödland irgendwie, aber das schien für dich ja kein Problem gewesen zu sein, oder?
Ja, er hat mit dran gearbeitet, dass
es
nicht
klar,
mehr so ist.
Ja, klar, richtig, das stimmt natürlich.
Also es war schon so, dass man, wenn man jetzt mal Gasthäuser nimmt, ne, dass man die einfachen Gasthäuser, die waren natürlich schon, sind schon im Süden stärker vertreten als im Norden, aber du kannst in einer Stadt wie Hamburg, die pulsiert ja so, auch kulinarisch, da gibt es ja alles. Also das hat sich alles schon sehr verändert und auch auf dem Land kannst du ja hervorragend essen mittlerweile. Also das hat sich schon verändert und der Norden ist schon, finde ich, schon stark, also kulinarisch. Also wenn ich so an Grünkohl denke,
das geht ja endlich wieder los.
Es ist nicht nur Grünkohl.
Es ist ja, das ist vielleicht auch nochmal ein ganz kleiner Werbeblock, aber ich finde es einfach toll. Ich habe dieses Jahr das Opening vom Schleswig-Holstein Gourmet Festival in Pinneberg, Capolonia, mit kochen dürfen. Und ich finde das schon toll, wenn ich so einen Marc Ostermann sehe, was der dort an Küche aufgebaut hat. Also wirklich.
Hat bei mir auch schon gearbeitet, Marc.
Ich wusste, irgendwas.
Irgendwas, wenn es die Soße
muss
war.
Da passiert sein. Nein, aber es ist ganz toll. Schleswig-Holstein Gourmet Festival läuft ja jetzt noch über viele Monate mit vielen unterschiedlichen gastgebenden Restaurants, Gasthäusern im Norden Schleswig-Holstein. Also lohnt sich.
Ich bin da jetzt auch am 12., 13. Oktober zur Erholung in Uedersen. Also auch nicht so weit weg von Hamburg.
In Uedersen kann man sich erholen?
Ja,
also das heißt zur Erholung.
Das heißt zur Erholung.
Also, ich habe es
gar
nicht gerafft.
Und erholt sich weniger.
Entschuldigung, ich habe es wirklich nicht gerafft.
2 Tage, Menü, 5 Gänge, das ist keine Erholung.
Nein, das ist keine Erholung.
Aber es macht Spaß. Und ich wollte nur sagen, es ist auch im Norden. Ne? Also das ist schon, du kannst echt toll essen hier.
Ihr kennt euch natürlich nicht nur, weil ihr in der gleichen Stadt tolle Läden habt und sehr erfolgreich seid. Und nicht nur in der Stadt in Hamburg, sondern in ganz Deutschland, sondern ihr macht ja auch Küchenschlacht und so weiter zusammen. Du hast da einen speziellen Spitznamen. Du bist als Dirigent dort bekannt. Mhm. Erzähl nochmal, wie es dazu kam.
Ja, ich halte ja hier ganz verbissen meine Hände zusammen, dass ich das eben nicht mache. Also ich habe die Eigenart, dass ich halt eben, wenn ich über Essen rede, dass ich dann eben mit meinen Händen mindestens genauso viel rede. Und dann hat mal irgendjemand gesagt, das ist ein Dirigent. Und seitdem habe ich diesen Begriff Dirigenten. Und ich habe aber auch schon Zuschauer gehabt, die mir geschrieben haben, was fuchteln Sie denn die ganze Zeit mit Ihren Händen rum? Also
großartig. Ja. Naja, aber deine Fans lieben deine Art in der Sendung. Die beschreiben dich so, das habe ich nämlich auch auf deinem Insta-Account gelesen, aufbauend, kritisch und nie abschätzend. Fühlst du dich damit gut beschrieben?
Ja, sehr, weil ich viel Respekt davor habe, was die Kandidatinnen und Kandidaten leisten. Denn die sind da in der Küche, in einer fremden Küche, gerade an diesem Montag, wo die alle anfangen. Fremde Küche, kennst du nicht aus. Und dann musst du da in 35 Minuten abliefern, das, was du vorhast. Das ist nicht ganz so einfach. Und meistens sind es dann so die letzten Minuten, wo dann auch oftmals auch gute Leute scheitern oder ein tolles Gericht eigentlich haben, dann scheitern. Also gehört viel Mut. Und vor allen Dingen, die müssen ja Cornelia Sappel da die ganze Zeit, da müssen sie dann nebenbei kochen, müssen ihre Fragen beantworten. Ja. Also du musst kochen, du musst Fragen beantworten gleichzeitig, was schon mal schwierig ist und dann noch in der Zeit bleiben. Und nachher muss es auch noch gut auf dem Teller aussehen und schmecken. Nicht so einfach. Also ich wollte damit sagen, ich habe da viel Respekt davor und dementsprechend gehe ich auch mit um. Und wenn ich am Tisch sitze und die Sachen probiere, dann gebe ich mir sehr viel Mühe und versuche eben auch jedes Gericht für sich so zu beschreiben und dann eben auch mit einer gewissen Hochachtung dran zu gehen. Oh. Und so werde ich das auch weiterhin tun. Das ist so meine Art, damit umzugehen. Und es ist ja auch eigentlich fast immer lecker.
Und vor allen Dingen was passiert ist in den letzten Jahren. Also da sind ja wirklich mittlerweile Kandidatinnen und Kandidaten dabei, wo du wirklich sagst, hey, das ist ja der Wahnsinn.
Können direkt bei uns anfangen.
Ja. Dass die da herzaubern. Also hat sich schon sehr, sehr, sehr gut entwickelt.
Absolut. Musstest du auch immer so richtig schauspielern und sagen, ja, es ist interessant, aber Also interessant ist ja immer
so. Also in der Regel ist es so, wenn ich wenig sage, dann ist es vielleicht nicht ganz so optimal. Aber wie du sagst, Cornelia, ne, in den letzten Jahren extrem hohe Qualität und so richtig schlecht isst du nicht mehr bei der Küchenschlacht, weil das ist die Sendung, wo die Kandidaten ein sehr, sehr hohes Niveau haben. Und du siehst einfach auch Gerichte, die Spaß machen. Und ich glaube auch, dass viele animiert werden, da auch was nachzukochen.
Ja, wenn du als Juror, Jurorin da sitzt, bist du ja manchmal froh, wenn einer von denen einfach was vergessen hat, damit du einfach da auch deswegen sagen musst, hey, sorry, toll gekocht, aber leider fehlt irgendwie ein wichtiger Bestandteil deines Gerichtes.
Ja, ständige Lobhudelei wird auch langweilig irgendwann.
Ne? Und dann bist du auch manchmal baff, dann sitzt du vor einem Gericht, wo du sagst, das kannst du auch nicht viel besser machen. Also es ist so gut gelungen, ja, und da fehlen dir manchmal auch die Worte. Und dann, oder manchmal sind sie so eng zusammen, ne, so ohne große Fehler.
Nicht immer einfach.
Ja, ja. Nee, glaube ich.
Aber dafür sind wir ja da.
Genau. Du kümmerst dich ja nicht nur in der Küchenschlacht um kochtalentierte Menschen oder auch den Nachwuchs. Du bist ja auch im Prüfungsausschuss der IHK in Hamburg. Das heißt, du hast den Draht zu den jungen Köchinnen und Köchen. Wie ist die Stimmung da?
Ja, also ich war jetzt schon einige Zeit nicht mehr dabei, weil mir die Zeit fehlt. Aber ich weiß, wie die Abläufe sind und also es ist einfach so, du brauchst, also bei der Jugend ist die Stimmung gut. Also ich habe ja auch keine Nachwuchssorgen im Jakob, also was die Auszubildenden angeht. Und es ist auch gerade auch eine gute Zeit. Die sind sehr motiviert und sind sehr fleißig, die Mitarbeiter, die ich habe, die jetzt ihre Ausbildung begonnen haben, aber auch die, die schon länger da sind.
Ist also das denn ein Phänomen, was sich nur auf die Spitzenkulinarik konzentriert, weil alle anderen stöhnen ja?
Also wo es schwierig ist, Mitarbeiter zu kriegen, das ist die eine Sache, das ist Servicebereich. Aber Küche habe ich noch keine Sorgen, das funktioniert ganz gut. Und der Nachwuchs in der Ausbildung, das funktioniert auch. In der Berufsschule werden halt eben Basics beigebracht. Und die jungen Leute müssen einfach verstehen, dass du einfach die Basics begreifen musst, um dann nachher die großen Dinge zu machen. Ja? Aber du brauchst erstmal Basiswissen und das wird einfach in der Berufsschule vermittelt. Und die machen nach wie vor hervorragende Arbeit, muss ich einfach sagen. Und das ist nicht ganz einfach, den jungen Leuten da das Grundwissen des Kochens beizubringen. Was dabei rauskommt, ich habe jetzt auch wieder eine Mitarbeiterin gehabt in der Küche, die war Jahrgangsbeste. Und,
Du bist so ein Angeber, ne?
Ja, muss man doch mal sagen. Also,
lass ihn doch in der Stolz aus.
Und die hat einfach einen tollen Job gemacht. Und ich bin stolz auf meine ganzen Auszubildenden, die das wirklich toll machen, die auch bei mir im Jakob echt unter Druck sind. Die müssen ja richtig ran. Das ist nicht so, dass man da vorgemacht bekommt, wie man Petersilie putzt und dann wird es nochmal gezeigt und nochmal gezeigt. Da wird eine Kiste hingestellt und dann wird die geputzt. Und die sind unter Zeitdruck, genauso wie die normalen Köche. Also die müssen schon richtig ran.
Aber trotzdem, Thomas, glaube ich schon, dass man sagen kann, dass wir in der, ich sag jetzt mal Spitzengastronomie, hast du es gerade genannt, aber in der gehobenen Gastronomie und auch als Ausbilder mit so viel Erfahrung schon gefragter sind. Also ich sag jetzt mal, in einfachen Restaurants, wo vielleicht auch immer schon große Probleme sind, überhaupt genügend Köche zu haben, dass da die Nachfrage der Azubis geringer ist.
Glaube ich auch.
Also ich habe auch dieses oder zurzeit 5 Auszubildende und die sind auch alle super engagiert und machen echt einen tollen Job. Aber das ist auch nicht selbstverständlich.
Wie warst denn du eigentlich in der Berufsschule?
Unfassbar. Ich war ja eine unfassbar gut.
Achso, natürlich.
Unfassbar gut.
Du sagst Berufsschule und dann sagst du unfassbar.
Nein. Habe ich es ja schon oft erzählt, sonst wäre ich ja nicht Köchin geworden. Ich war sehr, sehr schlecht in der Schule, sehr, sehr, sehr faul, sehr, sehr, sehr Klassenclown. Aber als ich dann diese Berufung hatte, Köchin zu lernen, da wusste ich einfach, das ist genau das Richtige. Und deswegen war ich da, ich war sogar in der Schule richtig gut. Nicht nur als Auszubildende in der Praxis, auch in der Schule.
Das ist ja.
Bei mir fing das an nach der Ausbildung. Also ich habe die Ausbildung auch ordentlich abgeliefert, mittelmäßig bis ordentlich. aber dann habe ich die Jahre danach, hat es bei mir dann irgendwann Klick gemacht. Du brauchst eben, um eine Passion zu haben, um was Besonderes zu machen, brauchst du irgendwann den Moment, wo es im Kopf Klick macht. Und das war dann in einem Betrieb danach, das war in Friedrichsruhe, bei Herrn Eiermann. Das war so ein klassischer Koch, französischer Koch, der damals 2 Sterne, das Wald- und Schlosshotel. Da hat es bei mir im Kopf so, was hat sich was bewegt.
Aber du warst wahrscheinlich noch jünger, Thomas. Ich war ja
Nein,
schon.
Das war letztes Jahr.
Nach einem Jahr Hotelfachschule. Ich habe ja erst meine Ausbildung bei Heinz Winkler direkt natürlich, also so wie eigentlich Lothar Eiermann, angefangen mit 21. Okay. Da war ich ja schon ein altes Ding. Wie alt warst du?
Ich bin 17 in die Ausbildung.
Ja, siehst du?
Ja. Ja, und dann hast du da irgendwann so diesen Punkt, wo, wo du dann so eine Sicherheit hast in deinem Beruf und so. Und für mich ist das Handwerk, ich werbe immer fürs Handwerk, weil das ist für mich persönlich so eine Basis. Ich habe eine gewisse Ruhe in meiner, in den anderen Dingen, die ich mache. Ich bin ja nicht nur in der Küche und koche, sondern ich mache auch andere Dinge. Und ich habe eine gewisse Ruhe, weil ich weiß, ich habe ein Handwerk, ich habe etwas gelernt und kann etwas besonders gut. Und das ist so meine Basis für all mein Denken und Tun. Und das lässt mich relativ entspannt sein, weil ich eben etwas habe, was mir keiner nehmen kann, nämlich das Handwerk kochen.
Ja, das ist auch ein sehr, sehr ehrenwerter Beruf. Und du hast jetzt den Herbst bzw. Winter vor dir als Küchenchef. Ist das eine Zeit, auf die du dich freust? Oder ist, sagst du, oh, nicht schon wieder die ganzen, weiß ich nicht, von Grünkohl bis...
Und schon wieder Weihnachten. Und also ist natürlich mein X des Silvester und mein X des Weihnachten, aber jede Jahreszeit hat ihre Vorteile. Also und jede Jahreszeit ist für sich schön. Ja? Der Frühling mit seinen jungen Produkten, mit seinen frischen Produkten, der Sommer mit den, wenn es losgeht, mit den mediterranen Effekten, die du dann hast, in deine Küche einbaust. Und dann jetzt der Herbst, finde ich auch toll, mit Gerichten. Ich rieche schon den Rotkohl übrigens. Ja, ich rieche schon diesen Rotkohl. Ich liebe Rotkohl. Also wenn ich könnte einen Teller Rotkohl.
Wenn wir beide jetzt sagen würden, wir laden dich ein und wir kochen für dich, womit könnten wir dir in dieser Jahreszeit eine große Freude machen?
Jetzt schon mit Rotkohl. Und zwar dazu vielleicht so ein bisschen, es muss, ja, ein bisschen Geflügel, also ein bisschen Ente. Aber jetzt nicht zu mächtig, noch keine ganze, geht auch noch nicht, sondern eine kleine Entenkeule. Schön zart, also schön lecker. Weich gegart, ja, nicht so ein zäher Vogel, ne? Schön weich gegart, ein bisschen knusprig und dann den Rotkohl dazu, nicht zu süß, aber er soll schön glänzen.
Und natürlich eine grandiose Soße.
Ja, das steht und fällt mit der Soße, ich bin ein absoluter Soßenfan.
Ja. Und so ist der Herbst natürlich ein ganz toller Monat jetzt, also Rotkohl ist natürlich, geht mal Richtung Weihnachten, aber so die Pilzsaison und also es hat alles schon so ein bisschen Kürbis und auch das macht jetzt, der Herbst macht Spaß. Winter auch, Trüffel. Ach, was soll ich, wenn ich jetzt anfangen würde? Dann.
Ja, wir speicheln uns gerade schon wieder ein. Aber wenn du jetzt mal so auf die Restaurantlandschaft blickst, ja, jetzt im Herbst, Winter, gibt es da so klassische Do's oder vielleicht auch Don'ts in Restaurants in dieser Jahreszeit?
Was ein Restaurant nicht machen sollte,
meinst du? Ja, genau. Du, also Sachen, die unbedingt sein müssen und Sachen, die man sich eigentlich auch mal sparen könnte.
Man könnte sich mal das grüne Kräuteröl sparen, was du auf jedem Teller siehst. Oh. Ja. Auch wenn es schön aussieht, ja, aber ja. Und du kannst es ja mit Geschmack und ohne Geschmack machen. aber dieses grüne Kräuteröl könnte man ja mal reduzieren.
Und weißt du, was man auch mal lassen könnte? Na? Diese ganzen Kressen.
Kressen?
Oh, diese verschiedenen Kressen, die Nebel, überall draufgeworfen werden. Okay. Das kann ich auch nicht mehr sehen.
Ja, also man muss natürlich schon gucken, dass ein Gericht auf dem Teller schön aussieht, aber manche Sachen, früher war es so, da war das Kerbelblatt oder es war das Petersilienblatt. Ja.
Oh, und jetzt ist es das Kräuteröl, finde ich. Tonnen Kerbel ich bei Hans Winkler zupfen musste.
Ja, muss ja auch einer wie der andere aussehen, ne? Ein Sträuß wie das andere.
Du bist ja selber auch auf Instagram aktiv, ich habe das gesehen und da kochst du ja auch und bietest Rezepte-File zusammen mit deiner Frau in deiner privaten Küche und manchmal auch auf dem Balkon. Ihr müsst ja da ein richtiges Gemüse- und Salatparadies haben offensichtlich. Das ist dann so deine zweite Leidenschaft. Entspannt dich das, im Prinzip das Gleiche zu tun in deiner Freizeit, wie das, was du als Job machst?
Ja, man mag es nicht glauben, aber es ist tatsächlich so. Also ich, an den freien Tagen sind wir gerne zu Hause und dann kochen wir. Und das, was du siehst auf den kleinen Videos bei mir auf Instagram, das ist das, was wir dann auch essen. Und meine Frau nimmt das auf, steht mir gegenüber und ich koche dann das, unser Essen. Und ich fange dann schon am Nachmittag an, so um 16.30 Uhr oder so. Dann hole ich mir die Zutaten zusammen, mache schon ein Gläschen Weinchen auf hin wieder. Und dann genieße ich das richtig, da die Sachen vorzubereiten. Und dann nimmt ihr das abends auf und dann essen wir das. Und das möchte ich natürlich den Menschen auch zeigen, weil es auch immer Dinge sind, die du in deiner Nachbarschaft einkaufen kannst. Also ganz selten sind da irgendwelche Sachen dabei, die du irgendwie kompliziert besorgen musst. Nicht nur ganz selten, sondern gar nicht, weil ich möchte, dass du auf deinem Markt kaufen kannst um die Ecke oder bei deinem Fischmann oder in deinem Lebensmittelgeschäft deiner Wahl einkaufen kannst, aber du kriegst es in deiner Umgebung und dann machst du daraus was und jedes meiner Gerichte ist eigentlich recht normal, hat aber einen gewissen Kniff und eine gewisse Besonderheit und das mögen die Leute, die bei mir da so reinschauen. Und
der Balkon ist die Schatzkammer, ne?
Bitte?
Der Balkon ist die Schatzkammer.
Ja, also jetzt im Sommer, also wir haben der Balkon vorne, der ist mehr so im Bereich Tomaten und Kräuter und der Balkon hinten ist mehr so für Salat. Nee, vorne sind Tomaten, genau, und Kräuter und hinten sind Salate.
Geil.
Und Bohnen haben wir.
In
und,
Hochbeeten
Gurken
oder wie macht
haben wir.
Das?
Nee, das sind unterschiedlich kleine Beeten oder große Töpfe, also wo, aber das macht meine Frau.
Ach so.
Also ich bin eher so, dass ich die Tomaten...
Mein Tanzbereich, dein Tanzbereich.
Ja, genau, genau. Verstehe. Also da halte ich mich raus. Aber die Tomaten jetzt zum Beispiel, ja, die kamen ja sehr spät. Ja, und jetzt werden wir zugehauen mit Tomaten. Wir waren ja nicht da. Die Nachbarn haben davon profitiert, die gegossen haben. Und jetzt Tomaten sind natürlich in großer Zahl da. Gurken war nicht so gut das Jahr, so. Aber trotzdem habe ich schöne Sachen, ja. Immer wieder, die ich dann nehme und dann koche ich daraus was.
Und ich habe ein wunderbares Fladenbrot gesehen von deiner Frau. Boah, das sah toll aus.
Ja, also wenn es um Teige geht, um Brote, da bin ich raus, das macht meine Frau, ja. Das ist der Hammer, ja. Also meine Frau hat die gleiche Leidenschaft wie ich, nämlich gutes Essen, gerne, sie kocht auch gerne, gutes Essen, schöne begleitende Weine oder auch alkoholfreie Alternativen, aber einfach die Kulinarik ist bei ihr auch hochgeschrieben und deswegen läuft das bei uns hervorragend, ja, wenn ich das tue, was sie sagt.
Beim Aufnehmen. Ich stelle mir gerade Rüdiger vor mit so einem kleinen Kräutergärtchen bei dir. Das ist, so weit ist es noch nicht, ne?
Ja, also der kann schon gut Hunde, der kann auch gut Spülmaschine, aber der hat nicht so einen grünen Daumen.
Nee.
Nein, nein, nein.
Ich auch nicht. Ach, das ist ja auch gar nicht schlimm.
Man muss kann ja nicht auch alles nicht alles können.
Genau so ist es.
Also ich bin froh, dass Essin sich um den Garten kümmert oder um die Gemüse und auch sonst so ganz viel organisiert. Also ich muss relativ wenig machen bei diesen Videos auch. Sie kümmert sich um alles und ich muss eigentlich nur das tun, was ich sowieso mache, kochen.
Mhm. Ihr habt ein ganz tolles Event am 7. Oktober. Ein außergewöhnliches Konzert im Jakobsrestaurant im Rahmen des ersten Liedstadt-Festivals. Erzähl mal, da sind zwei, glaube ich, Opernsänger, Vater und Sohn bei euch.
Ja, wir werden ein begleitendes Menü, ist meine Aufgabe dazu. Das wird ein toller Abend, wo ich ist ein Montag, meine ich, wo wir,
ne, der, ich glaube, der Montag,
7. Ja, 7. Oktober ist ein Montag, weißt du genau. Das? Ja.
Und da werde ich ein tolles begleitendes Menü zu den einzelnen Darbietungen bringen und das wird bestimmt ganz toll. Ein Menü passend zur Musik ist natürlich gar nicht so einfach, aber er hat mir so ein paar Vorgaben gegeben, da ging es um Farben, um Stimmung und das habe ich bestimmt aufgenommen ins Menü. Wird bestimmt spannend und da freue ich mich schon drauf.
Ist das eigentlich schwer? Du machst sowas ja auch häufiger da auch in der Jazz Hall oder auch mal in der Elbphilharmonie. Ist das jetzt wirklich so, dass man sich geschmacklich auf ein musikalisches Konzert abstimmt oder wird da auch sehr viel einfach nur rein interpretiert?
Ja, das ist ja unterschiedlich. Also ich sage jetzt mal, in die Musik kannst du dich auch rein kochen. Also wenn du ein bisschen romantisch oder hardrockmäßig drauf bist, dann kannst du natürlich auch ein bisschen deine Gerichte darauf abstimmen.
Okay, Hardrock eher gewürzlastig.
Ja, oft ist es auch so, wenn ich zum Beispiel mit Sebastian Knauer, der ja auch bei uns schon war, passend zur Musik koche, dann nehmen wir auch zum Beispiel seinen Lieblingskomponisten, einen Beethoven, mit rein. Was hat Beethoven zum Beispiel auch gerne gegessen. Also der war auch ein sehr großer Genießer, weißt du? Und dann kann man das so ein bisschen Seite
von der Herangehensweise
aufbauen. Ne? Also es muss gar nicht immer so direkt auf die Musik abgestimmt sein.
Ah, verstehe.
Und in der Summe muss es ja auch gesamt Spaß machen. Es geht nicht darum, dass man Dinge genau analysiert oder Dinge analytisch auf dem Teller rüberbringen will, weil das eben so in diesem Gefühl so ist, sondern es soll ja auch letztendlich Spaß machen und nachvollziehbar sein. Aber der rote Faden muss natürlich vom Anfang bis zum Schluss dann auch stimmen.
Ja, ich wollte jetzt nur mal nachfragen, weil ich manchmal den Eindruck habe, da wird auch zu Tode interpretiert. Aber gut. Kochkurse gibt es bei dir auch, die man machen kann. Was würdest du sagen, ist der größte Unterschied zwischen einem Kochkurs bei dir und einem Kochkurs bei Cornelia?
Ja, ich
außer,
mal jetzt,
außer natürlich die Küche, das ist ja klar, ihr kocht in unterschiedlichen Richtungen, aber so vom Typ her.
Also Cornelia ist ja vom Typ her so, also erstmal was die Produkte angeht, ist klar eher so Pasta und solche Geschichten. Ne? Klar. Aber Cornelia ist vom Typ eher, sagen wir mal, schon streng. Also ich glaube, Cornel ist streng, wenn man da nicht schnell genug die Zwiebeln schneidet oder so, ja. Gut, bei Cornel gibt es auch keine Zwiebeln, da gibt es nämlich Schalotten, da geht es ja schon mal los.
Also ich hab eine Altersmilde bekommen, ich war mal sehr streng, auch mit dir, Hase, das war so.
Es hat mich geformt, Conny, es hat mich geformt und das hat mir gut getan.
Das nennt man auch herzliche Strenge, weißt du, das ist einfach, es gibt, muss man sagen, in der Küche einfach ein paar Regeln, das fängt bei Hygiene an und geht natürlich auch über die Verarbeitung eines Produktes und ja, wenn ich einen großen Steinbutz bei mir im Kochkurs verarbeite, dann möchte ich schon, dass nicht hinterher nur so kleine Sardinenfilets übrig bleiben. Na, also das finde ich schon wichtig, dass die SchülerInnen...
Nose to tail, du bist einfach nachhaltig.
Ja, aber die sollen auch, wenn die anfangen mit so einem kleinen Turniermesser an den Fisch ranzugehen, dann sage ich so, hier, es gibt ein paar Regeln, welches Messer, warum haben wir denn unterschiedliche Messer, damit wir eben optimal mit dem Produkt umgehen können. Und wenn die in meiner beschichteten Pfanne anfangen wollen, das Steak zu braten und die fast zum Glühen bringen, dann glühe ich auch.
Guck mal, und da sehe ich schon an deinem Gesichtsausdruck, das ist schon ganz schön streng.
Ja, da steigert sie sich jetzt auch rein so ein bisschen. Ne? Ja,
und bei mir ist das alles, bei mir ist das alles ein bisschen milder, weißt du. Ja. So, ja, die müssen ein bisschen mehr machen zwar bei mir, aber ich bin recht milde. Ja,
wenn dann die müssen so bei mir auch viel machen. Ich quatsche eigentlich nur. Mhm. Also und zeige natürlich, aber das machst du bestimmt auch.
Und wenn dann aus so einem Steinbutt so ein Sardinenstückchen rauskommt, dann sage ich dann höflich, naja, das hätte man ein bisschen klarer schneiden können oder ein bisschen besser
aber
schneiden können.
Aber ansonsten, das schmeckt doch genauso. Man kann aus der Gräse einen ganz tollen Fischfond kochen, weil da noch so viel Fleisch dran ist.
Bist du, also nicht, dass ich jetzt Conny unterstellen würde, sie sei irgendwie auf Krawall gebürstet, überhaupt nicht, gar nicht. Sie ist wirklich absolut fantastisch und wirklich auch in letzter Zeit sehr milde geworden. Bist du so ein Harmonietyp?
Ja. Also ich bin natürlich auch milder geworden und weil ich einfach begriffen habe, gelernt habe, dass du nur besser zum Ziel kommst, wenn du strukturiert an die Sache rangehst. Und das geht auch nur mit Ruhe. Mhm. Aber das ist eine Frage des Alters auch. Also wie gesagt, ich war ja am Anfang sehr, sehr laut und krass drauf und das ist natürlich jetzt nicht mehr.
Ist es auch eine Zeitgeistfrage, dass man sich das jetzt einfach nicht mehr so erlauben kann?
Das ist auch ein Punkt, ja, der glücklicherweise auch jetzt immer mehr, also es gibt ja, wie soll ich sagen? Also der Punkt ist der, dass du natürlich, selbst wenn du es nicht schnallst, macht es Sinn, mit deinen Mitarbeitern ordentlich umzugehen, weil sonst hast du keine mehr. Also selbst jemand, der es überhaupt nicht versteht, sollte begreifen, dass du zumindest aus strategischen Gründen mit deinen Leuten ordentlich umgehen solltest, weil sonst musst du alleine arbeiten. Aber hier geht's, bei mir geht's eher um meinen Typus. Ja, ich bin jemand, der, ja, ich bin harmoniebedürftig selbst und ich weiß auch, wie wichtig das ist, unter guten Bedingungen, unter harmonischen Bedingungen eben zu arbeiten und dann auch gute Leistungen zu bringen. Wenn du als Mitarbeiter eben auch selbst entscheiden darfst, wenn du auch mal deine Ideen mit einbringen kannst und wenn dann höflich miteinander gesprochen, wenn Fehler eben danach besprochen werden und nicht direkt oder noch schlimmer vor anderen Menschen, sondern es muss in Ruhe besprochen werden, damit es mal beim nächsten Mal besser macht.
Ja,
aber so bist du eigentlich auch.
Das ist ja auch, also ich war auch vorher ein bisschen rumpelstilzchenmäßig unterwegs, als ich so die ersten Jahre in meiner Restaurantküche stand. Aber die Erfahrung bringt auch mehr Leichtigkeit und das ist so, wie Thomas das sagt, also du gibst auch mal ab, also das ist ja auch schön, wenn du junge Köchinnen und Köche hast, die mal eine Idee haben und aber auch sich Gedanken darüber machen, dass das natürlich schon in deine Küche passen sollte und da hat sich sehr, sehr viel getan und es geht auch nicht mehr anders.
Wir haben ja auch, also ich bin ja Generation, wir haben 12, 14, 16 Stunden gearbeitet, das war normal und ich finde es richtig, dass es heute nicht mehr so ist, sondern dass bei uns im Jakob ist es einfach so, dass diese Zeiten geregelt sind, die Mitarbeiter arbeiten 8 Stunden und wenn Überstunden anfallen, dann werden sie in der Woche darauf abgebaut, also das läuft alles sehr, sehr klar und das ist auch gut so, man muss nur den Moment finden, dass wir nicht alle dann in diese Lage kommen, dass wir nur noch, sagen wir mal, 4 Tage arbeiten und dann noch weniger arbeiten wollen, sondern müssen natürlich schon gucken, dass das Programm abgespult wird. Aber es ist richtig so, dass nicht alles auf dem Rücken des Mitarbeiters abgeladen wird und geregelte Arbeitszeiten sind auch wichtig für den Nachwuchs und für die jungen Leute, die das einfach auch so nicht mehr machen wollen, so wie wir das damals erlebt haben, ist eben jetzt heute anders. Das ist auch richtig so.
Andere Work-Life-Balance, ne? Du hast vorhin gesagt, Jakob hat sich einiges verändert auch oder ihr habt einiges verändert. Der Laden hatte auch mal 2 Sterne unter dir, hat er jetzt nicht. Auch Conny hatte mal diesen ganzen Sterne-Zinnober, hat sie jetzt nicht mehr. Ist das so der Trend einfach auch zu sagen, hatte ich seen that, done that, check und muss gar nicht, oder kann man das einfach nur eine gewisse Zeit lang überhaupt so auf dem Niveau machen?
Ich glaube, das ist individuell zu sehen. Ich meine, das Jakob verträgt natürlich ein Sternerestaurant, also gar keine Frage. Aber die Entscheidung, jetzt lockerer zu werden, haben wir halt eben für das Jakob getroffen. Und das machte auch Sinn und das macht auch noch Sinn. Vielleicht machen wir irgendwann wieder einen Bereich, wo wir wieder eine extreme Hochgastronomie machen. Aber das muss man individuell sehen. Jeder hat seine eigenen Gründe und sinnvollen Argumente, etwas zu tun und nicht zu tun.
Ist es für dich denn wirtschaftlich klüger, auf die Sterne zu verzichten?
Auch das hängt von dem jeweiligen Betrieb ab. Also das Jakob, das Jakobs Restaurant ist auch immer im Sternebereich, wenn das im Sternebereich geführt wird, der Aufwand an Mitarbeitern, der Aufwand an Material, das betriebswirtschaftlich sauber zu führen, ist nicht ganz einfach. Da gibt es aber auch ein Hotel, andere Outlets, die dafür sorgen, dass es unterm Strich dann auch passt. Ich glaube, dass Sterne Verzicht oder nicht, das ist eine individuelle Frage. Ich finde, letztendlich zählt das, was auf dem Teller ist. Das war für mich schon immer wichtig. Wenn es mir nicht wichtig wäre, wenn es mir nur um die Sterne gegangen wäre, hätte ich schon mal gar keine Ente drauf geschrieben mit Rotkohl. Weil eine Ente mit Rotkohl ist eine Ente mit Rotkohl. Die kannst du zwar ein bisschen eleganter präsentieren, aber das sind keine zwei Sterne, ja, sag ich mal. Und mir war das immer egal. Ich wollte Gerichte machen, die nicht nur mir schmecken, sondern den Gästen auch. Und da kam dann irgendwann eben auch ein Stern und danach auch zwei Sterne raus. Man kann viele Dinge aber auch ganz gezielt erarbeiten. Aber es hängt jetzt nicht unbedingt alles an den Sternen. Aber für einen Koch, für eine Köchin, für einen Koch, sind natürlich die Auszeichnungen nicht unwichtig. Das war einfach eine tolle Zeit. Also wenn ich mich daran erinnere, als wir den ersten Stern bekommen haben, das war 2000. 99, 2000. Also das war schon krass, ja. Also das war schon so ein Gefühl.
Gleich 3 Jahre, nachdem du es übernommen hast.
Ja, genau. Und das war schon ein krasses Gefühl. Also du wolltest das ja auch und bist auch jung und hast dann plötzlich diesen Stern bekommen. Und das war so ein krasses Gefühl von Bestätigung der Leistung von deinen Leuten, von dir. Und das hat auch bestätigt, dass du so weitermachst. Und also das hat schon was Besonderes. Und dann auch der zweite Stern, das war auch sehr besonders. Aber ich habe von vornherein auch immer viel mit dem Teller gekämpft und nicht mit den Sternen. Ja? Also mir war der Teller unheimlich wichtig. Und so ist es heute auch. Mir ist der Küchenstil, die Küche wichtig, der Umgang mit den Leuten. Und wenn da mal ein Stern bei rauskommt wieder, dann ist es halt so. Ja, aber es ist nicht mehr ganz so schlimm.
Wenn Stern abfällt. Teilst du die Meinung?
Absolut.
Ein bisschen locker,
absolut,
also ein bisschen locker bleiben ist auch
wichtig. Also das ist ja auch bei uns, also ich sage jetzt mal, das Niveau, auf dem wir kochen, ist absolut sternewürdig. Aber ich möchte auch diese Leichtigkeit. Du kannst bei uns ja heute ein großes Menü essen. Du kannst aber auch einfach diese schöne Antipasti-Reise machen und danach einen Stubenküken essen. Ja? Also ich finde es einfach schön, dass der Gast die Leichtigkeit hat zu entscheiden. Ich kann da auch einfach nur eine Kleinigkeit essen oder ich habe was zu zelebrieren, zu feiern und nehmen das große Menü mit Weinbegleitung.
Die Sterne haben bei mir dazu geführt, also bei 2 Sternen war es so, dass wir schon ein klares Korsett hatten, auch für die Köche und auch für mich selbst, habe ich mir selbst auferlegt, ein klares Konzept. Perfektion, jeder Teller und mittlerweile kochen meine Köche ja viel freier und das ist natürlich ein Unterschied. Sterne oder auch 2 oder 3 Sterne heißt halt eben extreme Perfektion. Da gibt es kein links und rechts, dann wird es eben genauso gemacht. Und ich bin immer schon Bauchmensch gewesen. Und meine Gerichte waren, also wenn man früher ein Gericht festgelegt hat, ne, dann, ich bin auch kein Freund von Fotos zum Beispiel, ne, weil dann musst du ja immer nach diesem Foto kochen. Ja. Wenn du aber irgendwie eine Idee hast, das Gericht zu ändern, ja, dann musst du dieses Foto neu machen und neu beschreiben und so. Und das ist aufwendig. Also ein bisschen aus dem Bauch raus schadet ja nicht. Und deswegen ist es ganz schön, wenn man heute so ein bisschen freier kochen können. Aber ich finde auch toll, Sternebewertungen haben ihren Sinn total. Und ich bin jetzt auch, als wir in der Türkei waren, bin ich eben auch in Sternrestaurants gegangen, weil du bist neu, du kennst dich nicht aus in einer Stadt. Und da hilft natürlich ein Restaurantführer, der schon vorher mal die Lage gecheckt hat. Das hilft natürlich.
Ist die Sternelage gut in Istanbul?
Ich glaube, es gibt 7 oder 8 Sternrestaurants. Also ich glaube, es könnten auch mehr sein. Also wenn ich da
für so eine große Stadt eher wenig. Ne? Ja.
Aber es war jedes Mal sehr, sehr spannend und begeistert. Und auch die Service-Mitarbeiter sind auch extrem freundlich und zuvorkommt. Sind sie bei uns auch.
Ich wollte vor 2 Tagen das noch kennengelernt.
Ich finde, ab einer bestimmten Kategorie von Restauration, finde ich, sind sie das.
Ja.
Nicht immer. In 10 Jahren. Bist du noch an der Elbchaussee?
Das kann passieren, ja. Das kann passieren. Also ich bin ja, ich bin ein sehr bodenständiger Mensch und man könnte fast sagen bequem, das stimmt nicht ganz. Also ich bin auch schon, habe auch schon meine klaren Ziele, aber ich bin ein sehr bodenständiger Mensch und fühle mich einfach wohl in Hamburg, nicht nur, sondern auch da im Bereich Jakob. Und das, was ich gerade mache, ich kümmere mich ja ums Jakob. Wir haben auch die Karls-Restaurants, also wir haben gegenüber von der Elbphilharmonie ein Restaurant und auch in Travemünde, da kümmere ich mich auch drum. Und fühle mich gerade wohl in meiner Funktion, wie ich es gerade mache. Wenn mir das die ganze Schreiberei oder heute ist es ja, sitze ich am Laptop, wenn mir das alles zu viel wird, dann gehe ich kochen. Das ist das Schöne, ja. Weißt du? Also ich gehe dann einfach wieder in die Küche und koche und weiß dann auch, wo ich hingehöre. Bei all dem Führen von Mitarbeitern und auch bei den Zahlen, die natürlich einen wichtigen Aspekt haben, ist das Kochen für mich das Zentrum von all dem, was ich tue.
Das ist doch ein toller abschließender Satz. Großartig.
Absolut.
Wir freuen uns sehr, dass du bei uns warst, hat außerordentlich viel Spaß gemacht.
Ich danke euch. Es hat wirklich Spaß gemacht und es ist eine Ehre, eine Freude, hier gewesen zu sein bei euch. Klasse, was.
Also dann, wir sehen uns nächste Woche in der Küchenschlacht, Thomas.
So, ach so, ihr seht euch schon wieder. Ach, wie schön. Ja, dann werde ich auf jeden Fall mal ins Jakobs kommen. Vielen, vielen Dank und einen schönen Tag bzw. eine schöne Woche dir. Bleibt gesund vor allem.
Ich danke euch. Ihr auch.
Danke.
Macht's gut.
Danke.
Tschüss. Tschüss.